Heute haben wir das Thema Generation, Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Konflikte, Kriege oder Frieden zwischen uns. Und sozusagen der Auslöser ist ja, ich gehöre also statistisch gesehen zu der Generation, die hat eigentlich die längste Zeit ihres Lebens hinter sich. Und wenn es gut läuft, die kürzeste Zeit noch vor sich. Bei dir ist umgekehrt. Du hast statistisch gesehen noch die längste Zeit vor dir und die kürzeste Zeit hinter dir. Das ist ein Unterschied. Und worin besteht eigentlich dieser Unterschied? Was macht dieser Unterschied mit mir, mit meiner Generation und mit dir und deiner Generation? Darüber wollen wir uns heute austauschen, unterhalten und mal schauen, ob wir da Lösung finden, ob wir schonungslos und ehrlich miteinander umgehen können, wofür wir eigentlich stehen in diesen unterschiedlichen Generationen. Vielleicht fange ich einfach an. Ich bin ja Jahrgang 1958, das heißt, ich gehöre zur Babyboomer-Generation. Du bist 90 geboren und gehörst zu den sogenannten Millennials. Das heißt, uns trennen so ein paar und 30 Jahre, also genau gesagt 32 Jahre trennen uns. Eine Generation. Was hat das für Auswirkungen? Wie ist denn das für dich, wenn ich dir das so erzähle?
Ja, also erstmal finde ich es ein Riesengeschenk, dass wir hier sitzen können und aus diesen verschiedenen Perspektiven sprechen können, was uns beschäftigt. Ich glaube, es ist ein großes Geschenk für diesen Podcast, weil wir wirklich authentisch aus eigener Erfahrung natürlich aus den verschiedenen Perspektiven der Generationen sprechen können. Ich glaube, es wird spannend, dass wir uns eben genau über die Punkte mal auseinandersetzen, weil was ich erlebe, sind häufig, also wenn ich auch gesellschaftlich das betrachte, sind sehr, sehr unterschiedliche Werte, unterschiedliche Ansichten auf verschiedene Lebensbereiche. Und was ich wahrnehme, und das nehme ich bei mir wahr, ist natürlich auch sehr viel Ohnmacht. Ja, also du hast ja gesagt, ich habe sozusagen noch einen großen Teil meines Lebens vor mir. Ich bin jetzt Millennial, ich bin eigentlich so in der Mitte. Dann gibt es ja noch Generationen, die deutlich mehr Zeit vor sich haben. Und gleichzeitig erleben wir sozusagen in Politik, in Machtpositionen, dass doch die Verteilung so ist, dass da viel Generationen sitzen, die möglicherweise schon 60 Jahre und älter sind. Und natürlich daran auch die Politik ausgerichtet wird in vielen Teilen. So, das heißt, im Prinzip gibt es ja viele Dinge, die mich jetzt beispielsweise beschäftigen. Was mich sehr stark beschäftigt, ist das Thema Umweltzerstörung. Also wirklich diesen Schmerz wahrzunehmen, wir zerstören unsere Umwelt, die Grundlage, wir fügen unglaublich viel Leid der Natur zu, tatsächlich im weiteren Maße auch uns selbst als Menschheit in Form von Krankheiten und was alles daraus entsteht, zu sehen, wie die Tiere leiden, zu sehen, wie die Meere zerstört werden. Das ist so eine Ebene, die mich beschäftigt. Eine andere Ebene ist natürlich schon, manchmal denke ich mir, zahle ich in dieses Rentensystem ein, ja, also ohne egoistisch zu wirken. Aber ich denke mir, wie soll das funktionieren in 30 Jahren, wenn es für mich interessant wird, dass ich möglicherweise auch da gestützt werde, dann, wenn ich in Rente gehe. Da sehe ich absolut keine realistischen Lösungsansatz aktuell in unserer Politik oder in unserer Gesellschaft, wie das funktionieren soll. Also es sind viele Dinge, die mich beschäftigen. Und dann treffe ich sozusagen in Politik, in Medien, in Talkshows und so weiter auf eine unglaubliche Ignoranz. Das heißt, dieses Gefühl, und ich beobachte es beispielsweise, wenn mal Klimaaktivisten und Aktivistinnen zum Beispiel in einer Sendung sitzen und die dann wirklich von einem Unternehmer, der irgendwie um die 50, 60 ist, der sein Wirtschaftsunternehmen irgendwie mit Verbrennermotoren betreibt, die dann richtig platt macht und den über den Mund fährt. So, ich denke mal so, ja, in dem Alter ist das natürlich möglich, weil die 10, 20 Jahre hält der Planet noch durch, da bin ich überzeugt, möglicherweise. So, das heißt, im Prinzip auch so mal eine Ohnmacht, eine Wut gegenüber dieser Ignoranz, die da stattfindet, dass sozusagen in der Politik alles darauf und in der Wirtschaft alles darauf ausgerichtet wird, sozusagen, wie können wir aktuell den besten Wohlstand, alles wiederum sozusagen für die aktuelle Generation oder den aktuellen Zeitpunkt auf der Erde sichern und was danach kommt, die Sintflut. Ja? Also, und im Prinzip, dass eben viel auch auf Kosten der jüngeren Generation jetzt gelebt wird. Das heißt, das ist eigentlich so, sich das bewusst zu machen. Im Prinzip ist es ja nicht so, es wird nicht was vererbt an die nächste Generation, sondern es wird auf Kosten der nächsten Generation jetzt schon gelebt. Es wird ihr was weggenommen, eine Lebensgrundlage, die sie braucht, um ein Leben zu führen, das lebenswert ist. So, und das ist das, was mir so passiert ist, dass ich einmal sehe, so, da ist eine Ohnmacht, eine Wut, wirklich diese Ignoranz mitzubekommen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch natürlich auch in meiner Generation auch meine Täterseiten. Ja, also auch das beschäftigt mich manchmal, weil es ja nicht so, dass ich sage, ich lebe in der Höhle und ich habe keinen Emissionsausstoß, ich verbrauche kein Plastik und so weiter. Also ist ja auch nicht so. Ich mache Langstreckenflüge, um in Urlaub zu fliegen. Ja, also da gibt es natürlich auch die Seite. Ne? Aber das ist das, was mich tatsächlich, wenn wir über dieses Thema sprechen, schon sehr beschäftigt. Ja.
Naja, und da zeigt sich ja schon ein Unterschied zwischen uns. Sozusagen, du guckst nach vorne und fragst dich so, wie wird meine Zukunft aussehen auf dieser Erde? Meine Generation und ich habe ja schon so ein Leben hinter mir, was mich geprägt hat, was ich erlebt und erfahren habe. Und ich schaue oft rückwärts. Was ist da passiert? Was habe ich gemacht? Was habe ich mir erarbeitet? Und ich gehöre zu dieser Generation, 1958 geboren. Da war der Zweite Weltkrieg, war 13 Jahre lang zu Ende. Und ich habe Eltern gehabt, denen ging es darum, Wiederaufbau zu betreiben. Nach der Zerstörung der Weltkriege, und wir haben ja zwei Weltkriege gehabt. Also jedenfalls nach 1945 wieder Arbeit zu finden, Häuser aufzubauen, sich einen gewissen Wohlstand aufzubauen, satt zu essen zu haben, in Urlaub fahren zu können und so weiter und so weiter. Also meine Elterngeneration hat wirklich diesen Fokus gehabt auf materiellen Wiederaufbau, auf Wiedererlangung von materiellem Wohlstand und Versorgung auf materieller Ebene. Und das hat mich sozusagen geprägt als Muster, in dem ich aufgewachsen bin. Bei mir ging es auch noch darum, wie kann ich Karriere machen, wie kann ich das fortsetzen, wie kann ich einen möglichst hohen Lebensstandard erreichen, ein möglichst hohes Einkommen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe in meiner Geschichte das sozusagen übernommen, diesen mehr materiellen Wohlstand zu schaffen, diese innere Haltung, Ideologie. Und ich habe in meiner Generation aber schon erlebt, dass das Folgen hat. Die Art und Weise, wie wir mit Ressourcen umgehen. Und bei mir ist sozusagen spannend, ich überblicke tatsächlich 6 Generationen. Das heißt, ich kenne noch meine Urgroßmutter, die 1881 geboren wurde. Und ich kenne meine Enkeltochter, die 2024 geboren worden ist. Und das ist schon ein interessanter Zeitraum. So diese, und ich habe die Generationen in ihrer Unterschiedlichkeit auch wirklich noch so erlebt und in Erinnerung, was die bewegt hat. Und das ist, und für mich ist es sozusagen spannend zu erleben, weil sich dadurch meine Perspektive tatsächlich verändert hat. Ich sehe mich nicht mehr so sehr im Mittelpunkt des Geschehens, sondern ich sehe mich als ein Glied in der Kette einer Generationenfolge. Und merke natürlich, klar, ich habe viel mitbekommen von meinen Vorfahren und dem Leben, was sie geführt haben und die Umgebung, in der sie aufgewachsen sind und gelebt haben, mir. Aber ich sehe auch schon meine Enkel. Und ich sehe einfach, wohin dieser Ressourcenverbrauch, den wir haben, führt. Ich sehe, wohin dieser demografische Wandel führt. Ich sehe, wie unsere Renten- und Sozialsysteme, unsere Gesundheitssysteme nicht mehr bezahlbar sind für eine junge Generation, bei der Alterspyramide, die wir haben. Meines Wissens wird für 2050 haben wir nur ungefähr 17% junge Menschen unter 20 und 10 Millionen Menschen oder noch mehr über 60 oder über 70. Und ich glaube, dass wir uns zu wenig damit beschäftigen. Die Zahlen liegen ja alle auf dem Tisch. Das ist ja jetzt überhaupt nichts Neues. Aber wir reden sozusagen immer wieder, ja, da gibt es einen Konflikt, aber wir setzen uns nicht wirklich zusammen und sagen, hey, wie sehen denn die Entwicklung und die Zahlen wirklich aus?
Jetzt haben wir ja, sage ich mal, einen Dialog darüber. Wir können gerade darüber sprechen. Was ich manchmal erlebe ist, und das macht mich dann richtig wild, weil ich habe das Thema ja auch schon in anderen Kontexten mal besprochen. Ja, zum Beispiel ob mit Eltern, ob in anderen Kontexten. Und was dann manchmal so passiert ist, es gibt ja diese eine Komponente, wie du gerade gesagt hast, es gab und auch aus deiner Geschichte erzählt hast oder Vorgeschichte auch der anderen Generationen. Nach dem Weltkrieg gab es den Aufbau, das heißt, die Menschen mussten irgendwie schauen, dass sie sozusagen wieder einen gewissen Wohlstand erzeugen. Es war unglaublich schwere Arbeit. Also da ist richtig sozusagen Schweiß und Tränen geflossen, um das so aufzubauen, wie es heute steht. So, das ist diese eine Seite und dieses Verständnis, wo ich merke, das ist auch eine Seite von mir für ein Verständnis, dass das natürlich geprägt hat, ja, und dass das natürlich noch weiter wirkt. Das ist die eine Seite. Was ich dann aber oft erlebe, und das macht mich dann wirklich wütend, und das ist auch diese Ohnmacht, dann spreche ich davon, was es denn möglicherweise heute braucht, damit wir was Neues hinbekommen, vielleicht auch von der älteren Generation. Und dann werde ich häufig in die Schuld gesetzt. Denn wie komme ich denn auf die Idee, als junger Mann mit Anfang 30 darüber zu werten, ich kann doch froh sein, dass ich in diesem Wohlstand lebe, das haben meine vorangegangenen Generationen aufgebaut und ich soll doch mal aufhören, das nicht wertzuschätzen und das ist, lässt sich ja so leicht reden, weil ich profitiere jetzt von dem Wohlstand. Das ist mir nicht nur einmal passiert, also das ist mir wirklich häufiger passiert und da bin ich echt wütend geworden, weil ich gemerkt habe, so wow, das hat mich wirklich gelähmt, in dem Moment noch weiter zu sprechen frei, weil ich so gemerkt habe, oh, bin ich jetzt in der Schuld. Ja? Und das passiert auch, also diese Dynamik erlebe ich in der Politik, die erlebe ich in unserer Gesellschaft, dass eben so eine Abwertung manchmal dann stattfindet von dieser jungen Generation, die faul ist, die ja im Wohlstand aufgewachsen ist. Wie kommt die nur dazu, zu bewerten, wie dieses System, was über Jahre aufgebaut wird und was ja Wohlstand gebracht hat, da eine Bewertung reinzugeben und sozusagen da einen Konflikt überhaupt noch heraufzubeschwören? Ja? Also das erlebe ich tatsächlich häufiger.
Ja. Und jetzt rede ich mal aus meiner Brille als Trauma-Experte, der sich viel mit kollektiven Trauma auseinandersetzt. Dieses, was du so beschreibst, wenn ich es mal provokativ formuliere, dieses Beschimpfen der jungen Generation, so nach dem Motto, ihr lebt auf dem, was wir erarbeitet haben. Und da kommt dann auch so ein Ärger oder so eine Wut auf diese sogenannte junge Generation durch. Und ich glaube, das ist eine klare, der Fachbegriff heißt Fehlallokation. Das heißt, ihr seid eigentlich die Falschen, die beschuldigt werden. Eigentlich müssten wir Alten unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern in die Pfanne hauen für die Kriege, die sie geführt, an denen sie teilgenommen haben und wo sie so viel Wohlstand vernichtet haben, den wir dann wieder aufbauen durften. Ja. Weil es ist ja eigentlich ist ja eine Sauerei, sozusagen auf die Jungen zu schimpfen und selber aus dem Auge zu verlieren, ey, wer hat denn eigentlich Wohlstand schon vernichtet in den Generationen davor?
Das ist ein guter Punkt. Jetzt ist das Geschichte. So, mir kommt gerade so ganz spontan ein sehr aktuelles Beispiel, wo ich finde, wo gezeigt hat, dass diese strukturelle Verteilung von einer älteren Generation in Politik und in Machtpositionen eine unglaubliche gesellschaftliche Wirkung hatte auf sehr junge Generationen. Das war, ich mache das Thema jetzt mal auf, die Corona-Krise. Da fand ich schon so krass, wie im Prinzip Kinder missbraucht wurden, sozusagen wirklich in die Schuld gesetzt wurden, weil da wurde ja wirklich kommuniziert, was passiert, wenn das Kind die Oma ansteckt und dann sich schuldig fühlt? So, das wurde ja ganz gezielt kommuniziert, um diese Schuld und Angst auszulösen, schon bei Kindern. Das heißt, da wurde, also so habe ich das erlebt, da wurde sozusagen nicht einmal an die Kinder gedacht, an die junge Generation, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat, sondern es wurde nur an die gefährdete Gruppe gedacht, die möglicherweise schon 60, 70, 80 plus war. Und was ist das Ergebnis gewesen? Wir erleben, und Das ist durch Studien schon bewiesen. Wir erleben sozusagen, dass diese junge Generation, die das durchgemacht hat, auf deren Kosten diese ganzen Maßnahmen und so weiter zum großen Teil stattgefunden haben, dass die jetzt depressiv sind, vereinsamt sind in großen Teilen, die Suizidrate bei den jungen Menschen gestiegen ist und dass der Schaden, der da angerichtet wurde, in dem so kommunikativ und auch umsetzungstechnisch damit umgegangen ist, einen Riesenschaden bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen hat. Und wir haben nur diese andere Komponente gesehen. Das war scheißegal.
Ja, ich erlebe das auch in meiner Praxis, diese Folgeschäden von Corona. Ich sehe das auch, dass die Corona-Politik wurde zum Schutz der Älteren betrieben. Und es wurde tatsächlich mit dieser Angst gearbeitet. Und jetzt sage ich es nochmal provokativ, weil die Alten Angst hatten zu sterben, sollten sich die Jungen impfen lassen, obwohl es zu keinem Zeitpunkt irgendeine Evidenz für den Nutzen dieser Impfung für die Jungen gab. Und das ist diese einseitige Lastenverteilung. Und das hat man in der Corona-Krise gesehen. Die Alten haben die Politik gemacht, also die vergleichsweise Alten, und sie hatten Angst. Sie waren von Angst gesteuert und sie haben diese Angst auf die Jungen übertragen. Und da wir halt christlich sozialisiert sind und 1600 Jahre sozusagen Schuldtradition hinter uns haben, das heißt, damit kann man auch bei uns arbeiten. Also man kann uns wunderbar ein schlechtes Gewissen machen. Du bist verantwortlich, wenn Oma stirbt, weil du dich nicht impfen hast lassen. Und das funktioniert. Aber das funktioniert deswegen, weil wir sozusagen seit Jahrhunderten mit genau dieser Schuld und Angst leben. Hätten wir diese Vergangenheit nicht, hätten die Jungen viel cooler sagen können, also Oma ist alt genug, selber zu entscheiden und sich schützen zu lassen. Nein, nicht mit mir. Geht's noch.
Das heißt, wir haben einmal diese Schulddynamik und gleichzeitig, das ist ein anderes Thema, müssen wir nicht groß aufmachen, zeigt es ja eigentlich auch, den Umgang mit dem Tod in unseren westlichen Gesellschaften, der in anderen Gesellschaften und Kulturen möglicherweise ganz anders gehandhabt wird, was dieses ganze Thema angeht. Also im Prinzip, dieses Thema hat ja da auch noch mit reingespielt in diese ganze Dynamik.
Und ich sage es auch nochmal schonungslos. Auf der einen Seite, ohne mit der Wimper zu zucken, 70 Millionen Menschen umzubringen, im Zweiten Weltkrieg sterben. Und dann wegen ein paar hundert und tausend in Panik auszubrechen? Wo stimmt denn da die Relation? Auf der einen Seite, in Kriegen sozusagen, ist es völlig normal. Wir zucken nicht mit der Wimper, wenn Genozide irgendwo stattfinden, die teilweise Zehntausende und Millionen von Opfern kosten. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht, dann kriegen wir auf einmal kalte Füße. Also, und das sind halt diese, der Punkt tatsächlich ist dabei, dass die Jungen und Jugendlichen wurden ja nicht in diese Entscheidungsprozesse eingebunden und befragt, sondern sie wurden einfach, und ich weiß es ja bei meinen eigenen Kindern, bei meinem Sohn, wenn der nicht geimpft war, durfte der in keine Clubs gehen und so weiter. Also der hat sich nicht impfen lassen, weil er Angst gehabt hat, selber krank zu werden und auch in dem Fall nicht, weil er einen beschützen wollte, sondern der hat sich impfen lassen, weil er vom sozialen Leben ausgeschlossen war. Und das wollte er nicht.
Das ist ja wirklich so ein praktisches Beispiel, wo wir dieses Gefälle sozusagen erlebt haben und ist gar nicht so lang her. Es gibt diesen Generationskonflikt ja auf verschiedensten Ebenen. Vielleicht gehen wir mal auch so ein bisschen darauf ein, was gibt es denn da für Ebenen? Also wir haben schon über das Rentensystem gesprochen, was kollabieren wird. Das können wir wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Wir haben das Thema, was mir auch gerade noch so kam, wir haben das Thema Kriege. Du hast das ja gerade genannt. Und da gibt es ja nochmal einmal die Komponente, die du gerade genannt hast. Und dann gibt es die Komponente, dass sozusagen meist, wir sehen es jetzt aktuell in der Politik, wir sehen es im Iran-Krieg, wir sehen es im Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben es in der Geschichte in unglaublich vielen Kriegen erlebt. Das sind ja meistens nicht, ist ja nicht ein 25-jähriger junger Typ, der sagt so, ich schicke jetzt mal meine Kollegen in den Krieg und die werden da verheizt. Sondern wir sehen es an Trump. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Wir sehen es an Putin. Wir sehen es an Ballast. Das heißt, da sitzt im Prinzip ja auch eine ältere Generation, die bereit ist, die eigenen Kinder und Söhne zu verheizen im Krieg, natürlich nicht bereit, die eigenen, weil die werden geschützt davor, das ist ja schon immer so gewesen, aber im übertragenen Sinne, ja, ist es ein Riesenverrat an der jüngeren Generation, der auch in den Weltkriegen stattgefunden hat, hier in Deutschland. Das heißt, da haben wir schon eine Riesengenerationentrauma, würde ich sagen, was dem unterliegt. Und wir haben noch viele, viele andere Bereiche. Wir haben schon über Umweltzerstörung gesprochen. Also es gibt ja verschiedene Bereiche, wo dieser Generationenkonflikt eine Riesenrolle spielt und wo wir eine Lösung brauchen als zwischen den Generationen.
Der Generationenverrat hat eine lange Geschichte. Auch in den vergangenen Jahrhunderten haben die Machthaber junge Menschen in ihre Kriege geschickt. Und es waren die jungen Menschen, die das Leben verloren haben. Und dieses Muster ist bis heute stabil. Das heißt, die Politik, die Alten machen, die an der Macht sind, berücksichtigen viel zu wenig nachfolgende Generationen. Und das ist tatsächlich dieses, es sind überwiegend alte Männer, die an den Schalthebeln der Macht sind und die das machen. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht so viel Unterschied zu dem, wie wir es vor Jahrhunderten gemacht haben. Dieses, was diese Generationenperspektive, die es bei indigenen Völkern gab, wo es dann im Rat der Weisen, wo sozusagen die Vorfahren befragt wurden bei einer großen Entscheidung, ob sie dem zustimmen und Repräsentanten für die Nachfahren in diesem Kreis vertreten waren und die auch befragt wurden, ob sie dieser Entscheidung zustimmen. Und sozusagen, und erst wenn man eine Anzahl von Generationen zurückgeschaut hat und eine Anzahl von Generationen vorwärts geschaut hat und die zugestimmt haben, alle, dann wurde diese Entscheidung getroffen. Und das ist in unseren westlichen Gesellschaften, und das, ich finde es sehr spannend, dass es auch insbesondere in unseren sogenannten christlichen Gesellschaften, dass es diese Generationenperspektive nicht gibt. Wir haben diese Folklore der Toten zu gedenken. Also wir schauen schon zurück. Mir ist kein Feiertag bekannt, wo wir der Jugend und der nachfolgenden Generation gedenken und uns verpflichten, so zu handeln, dass sie auch noch die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben wie wir.
Ich meine, das ist eine schöne Perspektive. Ich glaube, die Indianer haben das gemacht. Die haben wirklich schon mehrere Generationen in ihren Entscheidungen, die sie gefällt haben, vorangedacht. Und wie wird sich das auf die auswirken? Ja. Und ich meine, bei uns in der westlichen Welt ist es ja meiner Meinung nach in beide Richtungen abgeschnitten. Das heißt, nach vorne schauen wir überhaupt nicht. Also wie wirkt irgendeine Entscheidung auf die nächsten Generationen? Oder sehr bedingt. Aber zurück, diese ist jetzt ein anderes Thema, aber auch das ganze Thema, die Auseinandersetzung mit den Ahnen über Generationen weg, die spielen ja auch keine Rolle mehr. Das heißt, im Prinzip sind wir schon sehr auf unser materialistisches Hier und Jetzt fokussiert und auf den Wohlstand, den wir uns erschaffen.
Diese Generation, ich glaube, der 1927 Geborenen bis 1949 oder so, das ist, die nennt man ja die sogenannte Silent Generation. Und das ist ja diese Generation, die hat nicht gesprochen über das, was sie erlebt haben, was sie getan haben oder was sie erlitten haben. Und ich erlebe das, mein Vater wird 90 Jahre alt und immer wenn es da um kritische Themen geht und seine Rolle, die er da gespielt hat, dann verfällt er in Schweigen. Und das ist die eine Strategie. Und die andere ist, dass er mir erklärt, warum das total richtig und wichtig war, dass er das damals so gemacht hat. Aber es gibt keine Selbstreflexion bei ihm, was das denn für Folgen beispielsweise auf mich gehabt hat. Das findet wirklich nicht statt. Und ich merke das auch in Gesprächen mit ihm in dem Augenblick, wo ich sozusagen insistiere und sage, ja, aber dass du mich eben damals geschlagen hast und dass ich diese körperliche Gewalt erlebt hat bei mir zur Auswirkung gehabt, dass ich einfach Angstzustände entwickelt habe, dass ich gelernt habe, dass man Kinder mit Gewalt erzieht, dass sich dieses Gewaltmuster bei mir fortgesetzt hat. Ich habe meine Kinder nicht mehr angeschrien, aber ich habe sie geschlagen, aber ich habe sie angeschrien, also keine physische Gewalt, aber verbale Gewalt, weil ich so erlebt habe. Und später habe ich das dann schon geändert, aber da musste ich erstmal in diesen Prozess reingehen, was sozusagen habe ich übernommen und übe ich weiter aus. Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Generationenunterschiede, dass meine Generation hat angefangen zu reflektieren, was hat das für Folgen, was ich da tue. Und meine Generation hat angefangen, andere Werte auch zu entwickeln, auch in der Kindererziehung beispielsweise.
Ja, finde ich spannend, was du sagst. Wenn ich mal so bei mir ins Familiensystem schaue, also ich habe das so erlebt, dass, ich weiß noch, meine Großväter, ich weiß, ein Großvater, ich glaube, der war, ist eine Interpretation, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, der war den Nazis gut zugewandt, so. Hat sich gleichzeitig vor dem Krieg gedrückt damals. Und mein anderer Großvater, der war eher in die andere Richtung, also der war eher sozialistisch eingestellt und wurde an die russische Front geschickt und kam komplett verhärtet zurück. Also das war wirklich, ich weiß noch, wo es dann darum ging, dass er im Sterben lag oder so die letzten Monate sozusagen, bevor er gestorben ist, hat er wieder das Kanonenfeuer gehört im Altersheim. Also der ist wirklich am Rad gedreht, weil halt diese ganzen Trauma wieder hochkamen. So, das heißt, da hat null Austausch stattgefunden. Also ich hatte keine Chance. Ich war auch noch nicht alt genug, glaube ich, um das so zu umreißen. Gleichzeitig habe ich von meinem anderen Opa eben auch viel noch diese Prägung, diese rechte Prägung miterlebt. Auch später dann noch, wo ich dann so 11, 12 war, gab es echt Aussagen, die waren heftig. So, und dann habe ich eben erlebt, wie die Generation wiederum, also wenn ich jetzt mal väterlicherseits gucke, also der Opa väterlicherseits, Vater meines Vaters, wie der sozusagen wiederum mit meinem Vater umgegangen ist und den klein gehalten hat, runtergemacht hat, den Möglichkeiten zerstört hat, ein eigenes Leben aufzubauen nach eigenen Wünschen. Der wurde wirklich, er hat meinen Vater sabotiert darin, er wollte Fotograf werden und hat dann bei dem Fotografen angerufen, bei dem sich mein Vater beworben hat, gesagt, nimm den nicht und sag ihm, das kann er nicht. Dann ist er da hingelaufen, dann hat der Fotograf gesagt, das kannst du nicht, kannst wieder gehen. Und mein Vater hat erst, war richtig emotional, das bewegt mich, mein Vater hat erst, ich glaube so, wo er dann irgendwann 40, 50 war, diesen Zusammenhang hinbekommen und hat herausgefunden, hey, mein eigener Vater hat mich sabotiert. So, dann habe ich erlebt, wie mein Vater sich unglaublich schwer getan hat, sozusagen so in das, in die eigene Verwirklichung zu kommen und auch wirklich eine erwachsene männliche Rolle darzustellen, auch für mich. Und was ich dann aber erlebt habe oder auch jetzt in der Gegenwart erlebe, so mit all dem Schmerz, so, der auch zwischen uns entstanden ist beim Aufwachsen und so weiter, auch für mich. Wir haben begonnen zu sprechen. Also er hat auch angefangen, Trauma, er war auch im Traumaseminar sogar bei dir oder uns, also ich war nicht dabei natürlich, hat aber auch davor schon angefangen, sich mit seinen Traumata auseinanderzusetzen und auch wenn es noch so viele Muster gibt, die natürlich auch schwierig sind, haben wir jetzt die Möglichkeit zu sprechen. Und das zeigt sozusagen, also ich kann über seinen Vater mit ihm sprechen. Er erzählt mir, wie ihn das geprägt hat. Er sagt, hey, erzähl mir doch, was hat dich sozusagen durch mein Verhalten schmerzhaft vielleicht auch geprägt? Lass uns darüber sprechen. Wir haben uns zusammen hingesetzt, haben den Stammbaum ausgewertet, den er aufgebaut hat. Und da merke ich so, da passiert wieder so ein Stück Heilung. Ja? Und das zeigt mir, wie wichtig das ist, dass zwischen den Generationen Dialog entsteht. Ja. Und das ist jetzt eine Geschichte auf einer ganz persönlichen Ebene. Wir gehen ja auch so auf diese gesellschaftliche Dimension, aber was dann Heilung wieder möglich wird. Ja.
Wenn wir lernen, darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, das fängt so mit meiner Generation, fängt es an, diese Dialogbereitschaft. Ich habe das nicht so erlebt mit meinen Eltern und den Generationen davor. Ich konnte manchmal mit meiner Oma noch besser über die Vergangenheit reden als mit meinen Eltern. Und wenn ich das so sehe, dass mit meiner Generation was Neues an Dialog, Bereitschaft, aber auch Fähigkeit anfängt, dann fängt auch etwas an, dass meine Generation und Ich glaube, dass ich da noch nicht mehrheitsfähig bin. Aber anfängt, sich sozusagen zu reflektieren, was geben wir an unsere Kinder weiter, was sie so gar nicht mehr fortführen können. Und ich meine, wenn ich mir beispielsweise so diese Vermögensverteilung anschaue, das Vermögen, das meine Generation aufbauen konnte, werden meine Kinder und Enkel wahrscheinlich nicht mehr aufbauen können. Weil die Kosten für Klimafolgeschäden, für Gesundheit, für Rente, für die Sozialsysteme so hoch sind und weiter natürlich steigen werden, dass sie das Vermögen aufzehren. Und ein anderes Thema sozusagen, meine Generation konnte ja noch für relativ günstiges Geld konnte sie Wohnen oder auch Wohneigentum aufbauen. Heute, wenn du nicht zur Erbengeneration gehörst, aus eigenem Einkommen sich im Süden von Deutschland ein Haus zu kaufen und Wohneigentum aufzubauen, fast unmöglich.
Da sind wir ja eigentlich auch bei diesem Verteilungskonflikt. Wir sagen, es ist nicht nur ein Wertekonflikt, also nicht nur Werte wie ich will kreativ mich selbst entfalten, was eine jüngere Generation hat. Ich will wertvolle Arbeit leisten, sinnvolle Arbeit, sozusagen, die möglicherweise den Planeten voranbringt, sondern wir haben auch einen Verteilungskonflikt. Und da gibt's eine Studie, habe ich gesehen, dass im Schnitt, also praktisch das Vermögen der 35-Jährigen jetzt nur noch 50% von dem verhältnismäßig zu vor 30 Jahren beziffert. Das heißt, es hat sich halbiert in der Generation im Vergleich zu davor. Und man sieht, und da gibt es ja auch Untersuchungen, die ganz klar zeigen, das Vermögen verteilt sich ganz stark nach oben. Zum gewissen Grad macht Sinn, weil ein Leben lang gearbeitet wurde, aber dennoch ist es ein Verteilungsproblem.
Ja, und ich lasse es gerade nochmal so sacken im Zuhören. Eine der großen Unterschiede zwischen den Generationen ist, dass meine Generation ist noch aufgewachsen mit dem Versprechen, sondern wenn du dich reinhängst, anstrengst, auch gut ausbildest, du wirst es mal besser haben, du wirst es mal weiterbringen. Und das war ja auch sozusagen so dieses Generationenversprechen, von Generation zu Generation wird's in Anführungszeichen wird's besser. Dieses Versprechen stimmt nicht mehr.
Das ist überhaupt ziemlich.
Genau, es wird nicht mehr besser. Es wird herausfordernder, es wird teurer, es wird in Teilen wirklich schlechter. Und damit, und das beobachte ich, ich habe ja nun viel mit jungen Menschen zu tun, auch in anderen Erdteilen, damit verliert die junge Generation das Vertrauen in uns Alte, dass wir noch gut für deren Zukunft sorgen. Und ich glaube, da gibt es eine Studie, die mit 10.000 Jugendlichen durchgeführt wurde aus unterschiedlichen Ländern, wo, glaube ich, 70% sagen, dass sie kein Vertrauen mehr in die aktuellen politischen Führungen haben, dass sie sozusagen was Gutes für sie zustande bringen und für sie sorgen. Und das muss man sich mal vorstellen. 70%.
Also eine Endzeitstimmung.
Ja, es ist so Endzeitstimmung und ich glaube, es ist so diese, ich beobachte sozusagen eine andere Strategie bei den Jungen, dass die wenden sich von der offiziellen Politik ab, aber sie gehen so in dieses Cocooning, das heißt, sie gehen in Kleingruppen, sie gehen in Peergroups, sie gehen in Projekte und versuchen sich sozusagen innerhalb eines Wirkungsraumes etwas anders zu machen, wo es für sie stimmt und passt. Aber was ich schon beobachte, sagen, den Glauben ans große Ganze haben sie verloren und sie sie polarisieren sich natürlich. Wenn man sich das anschaut, junge Menschen und ihr Wahlverhalten, auf der einen Seite AfD, auf der anderen Seite die Linken. So als politische Zukunftskonzepte, ja, spannend.
Nehmen wir mal das Beispiel AfD. Ich glaube gar nicht, dass viele sozusagen darin ihren Zukunftskonzept sehen, sondern ich glaube, es ist total blöd, weil man schießt sich ja selbst ins Bein, aber ich glaube, das ist so ein Ausdruck von Wut und Verzweiflung bei vielen. ohne das zu rechtfertigen, dass es völlig Quatsch ist und keine Lösung ist. Aber ich glaube schon, dass das auch ein Mechanismus ist. Ich wisch euch eins aus da oben. Und deshalb wähle ich jetzt eine Partei, die ja verspricht, euch auseinanderzunehmen. So. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so dieser Gegenkonflikt, ja, wo diese Wut dann in so eine Richtung sich Raum verschafft.
Ich denke auch, das gibt es ja auch Untersuchungen. Ein Teil ist wirklich Protestwahl. So, an die etablierten Parteien, ihr löst unsere Probleme nicht, ihr verschiebt sie, ihr macht so kleine Reformen, aber ihr macht keinen wirklichen Strukturwandel. Und ihr reagiert nicht wirklich konsequent auf sich verändernde Umweltbedingungen, auf sich veränderte Demografien, auf sich verändernde Arbeitsmärkte, auf sich veränderte Technologien. Und die Digitalisierung Deutschlands wurde, glaube ich, vor 20 Jahren oder jedenfalls noch in der Zeit von Frau Merkel, sich so auf die Fahne geschrieben. Und es war damals schon klar, die neuen Autobahnen sind Datenautobahnen. Das ist die Infrastruktur, die wir brauchen in diesem Technologiewandel. Und wie ist es? Ich meine, wenn ich mit dem Zug von Süden nach Norden fahre oder im Süden, ich kriege noch nicht mal eine anständige Handyverbindung hin im Zug, die stabil ist. Und das ist schon das Versäumnis, sozusagen meiner Generation, keine Infrastruktur zu schaffen, die zukunftssicher ist.
Wobei ich mal sagen würde, das ist noch einer der geringen Probleme, die wir beobachten von dem ganzen sozialen Thema, ja, was den Bach runtergeht, unser Gesundheitssystem.
Ja, aber es ist, glaube ich, es ist sozusagen symptomatisch. Wir kriegen es eigentlich auf keinem Gebiet wirklich hin. Weil wir wollen uns die unangenehmen Wahrheiten nicht zumuten, auch im Dialog zwischen den Generationen, zu sagen, hey, was funktioniert noch, was hat zu meiner Zeit funktioniert, was funktioniert nicht mehr, was muss ich ändern? Und natürlich kommt dazu, dass sozusagen je älter Menschen werden, desto veränderungsresistenter oder unwilliger werden sie, weil das Sicherheitsbedürfnis mit zunehmendem Alter einfach steigt. Und das ist auch einer der Unterschiede zwischen meiner Generation, die einfach Besitzstand sichern will und sagt, hey, habe ich mir verdient, habe gearbeitet und geackert ohne Ende und jetzt will ich davon auch eine gute Rente haben. Und du hast leider das Problem, dass, du willst auch eine gute Rente haben, aber wirst sie so nicht mehr erreichen.
Ja, und da stimme ich dir zu. Wir finden einfache Antworten auf unglaublich komplexe Probleme und gleichzeitig befragen wir auch nicht die Menschen, die eigentlich in der Zukunft leben. So, ich meine, das einfachste Beispiel ist, wir haben Wirtschaftskrise und Merz kommt auf die Idee, wir könnten ja die 40-Stunden-Woche um noch ein paar Stunden verlängern und dann ist das Problem gelöst. Der übrigens, glaube ich, 10 Minuten braucht, um einen Satz auf der Tastatur zu tippen. Sehe schon, unglaubliche Frechheit. Ja, und dann denke ich mir so, wow, und ich meine, ich habe ja auch Ahnung von Wirtschaft und komme ja ursprünglich auch aus verschiedenen Projektmanagement-Ansätzen und so weiter. Und ich denke mir so, nee, die 2 Stunden lösen überhaupt nichts. Es ist so blöd, weil da brauchen wir gar nicht reingehen, aber die Arbeitszeit allein bei bestehenden Systemen zu dehnen, wird nicht dafür sorgen, dass wir produktiver werden. So, das heißt, da werden überhaupt nicht die junge Generation überhaupt nicht befragt, sondern es werden alte Annahmen, die schon seit 50 Jahren überholt sind, werden wieder drüber gestülpt und das löst natürlich keine Probleme. Und das ist wiederum, und da habe ich, wo ich das gehört habe, wie der Merz das in den Medien publik gemacht hat, dass er glaubt, das ist der Ansatz, der das löst und die junge Generation müsste doch mal wieder mehr arbeiten und die machen ja eh zu viel krank und so. Da hat es mir fast den Schalter vor Wut rausgehauen, weil ich mir dachte, was ist das denn?
Auch der bayerische Ministerpräsident tut sich ja sehr hervor auf diesem Gebiet. Als Vertreter meiner Generation kann ich nur sagen, wir sind stecken geblieben bei den Lösungen des Industriezeitalters. Damals war das tatsächlich so. Wenn man in der Fabrik mehr gearbeitet hat, kam mehr bei raus und wenn man einen entsprechenden Absatzmarkt hatte, hat man auch mehr verdient. Das stimmt leider nicht mehr so in unserer komplexen mobilen Arbeitsgesellschaft. Und von daher verstehe ich schon den Ärger der Jungen, die sich einfach verarscht fühlen, wenn sie für dumm verkauft werden. Und wenn Politiker sozusagen meiner Generation einfach nicht imstande sind, komplexe Dinge zu verarbeiten und die Wahrheit darüber zu kommunizieren, sondern wirklich die Leute für blöde halten und dann populistische Thesen in den Raum werfen, die dann in diese wirklich in diesem Schwachsinn münden, wenn ihr eine Stunde mehr arbeitet pro Woche, wird's besser. Also das ist sozusagen, da rege ich mich auch über meine eigenen Leute auf, über meine eigene Generation und sage, ey, ihr wisst ganz genau, dass das nicht stimmt. Und diese verdammte Lügerei, die ja führt dazu, dass die anderen euch nicht mehr glauben und auch nicht mehr wirklich zuhören. Und was ihr vergesst, ist, wenn ihr diese dummen Stammtischparolen laufen von euch gibt, ist, dass ihr Vertrauen verspielt. Genau. Dieses ihr seid der Grund, warum Polarisierung stattfindet, warum Radikalisierung stattfindet. Es ist im besten Sinne des Wortes, es ist eure Schuld, weil ihr nicht bereit seid, komplexe Antworten auf komplexe Probleme zu geben. Und das ist sozusagen, das sind diese Lügen, mit denen wir konfrontiert werden, die zu dieser Erosion von Vertrauen führen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was einer demokratischen Gesellschaft passieren kann.
Bevor wir jetzt dann gleich auch mal so in unsere möglicherweise Ideen gehen, was wäre vielleicht einmal auf der individuellen Ebene oder auf der kollektiven Ebene dort wichtig, damit wir dort vorankommen bei dem Thema, ist mir noch wichtig, diese Beobachtung vielleicht auch mal zu teilen. Wir haben ja sozusagen, also dieser Generationskonflikt, das ist ja was, das geht ja schon, seit es Geschichte gibt. Also, und ich finde es immer so krass zu sehen, dass wir selten wirklich was Neues hinbekommen haben, sondern man erlebt dann immer, dass es immer von einem Pol ins andere schwankt. Also meistens auch mal diese Abgrenzung voneinander, Hauptsache, ich habe eine andere Meinung und gehe in eine andere Richtung. Und dann haben wir beispielsweise in den 60er Jahren die ganze sexuelle Revolution, alles wird freier, diese strengen Rahmenbedingungen einer Ehe sind nicht mehr so wichtig und da verändert sich alles. Und jetzt erlebe ich, und du merkst diese Gegenbewegung, und jetzt erlebe ich sozusagen wieder, wie das komplett ins andere Gegenteil kippt, also weg von diesem Freiheitsgedanke wieder sehr stark in dieses konservative Heiraten, Antrag muss genau nach den und den Richtlinien ablaufen, es braucht eine Riesenfeier für 20.000 Euro und diese Freiheitsgedanke, der damals da war, jetzt wieder komplett in die andere Richtung kippt. Das heißt, wir haben da wie so zwei Pole, in der wir uns konflikttechnisch hin und her bewegen, aber das ist ja nichts Neues dann.
Es gibt so eine lange Tradition, man macht das Gegenteil vom Alten. Blöderweise ist es noch nicht das Neue, sondern einfach nur das Gegenteil. Oder wie einer meiner Lehrer früher mal gesagt hat, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten. Und diese Dynamik beobachte ich sozusagen. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass es keinen wirklichen Generationendialog gibt. Ich meine mich zu erinnern, dass es so eine Studie gibt, dass ungefähr 2/3 der 20-Jährigen oder darunter keine wirklichen Gespräche mit über 60-Jährigen führen. Und ich glaube, das ist genau eine der großen auch Aufgaben, Räume zu schaffen, Dialogräume, wo wir in diese Art von Auseinandersetzung und Gespräche gehen. Weil ich will, dass meine Enkel ein gutes Leben haben und ich bin bereit dafür auch wirklich einiges zu tun. Ich bin sogar bereit darauf, auf Privilegien, auf Wohlstand und auch auf Geld zu verzichten, wenn es ihnen zugutekommt. Aber es muss ihnen zugutekommen und dazu muss ich wissen, was brauchen die eigentlich? Und ich glaube, diesen Dialog wieder zu beginnen in der eigenen Familie, in den eigenen Gemeinschaften, Dörfern, Kommunen und ganzen Gesellschaften, das wäre eine der wichtigen Aufgaben. Und das kann Politik wirklich machen, Dialog zu organisieren. Und damit würde sie auch Vertrauen wieder gewinnen.
Wir sind schon in der Lösung. Dennoch finde ich eine Sache nochmal ganz spannend, die hatte ich eben schon im Kopf. Was mich so manchmal so sprachlos macht, ist, nehmen wir mal die Politik. Und da werden gewisse Entscheidungen getroffen, die nachweislich die Umwelt zerstören, als Beispiel. Jetzt haben ja viele Politiker selber Kinder. Und die wissen ganz genau, dass die Kinder noch 30, vielleicht haben sie auch schon Enkel, die, wo du sagst, okay, du kannst 80 Jahre noch vorausschauen, die werden noch da leben, mit denen sie schon in Verbindung sind. Und diese Abspaltung dahingehend, dass ich sage, okay, ich bin jetzt Politiker, ich mache Karriere, ich bin 4 Jahre möglicherweise im Amt oder eben auch länger im Parlament und führe Gesetze ein oder schere mich nicht darum, sozusagen, was ist eigentlich mit meinen Kindern in 30 Jahren, wenn wir hier vielleicht Verteilungskämpfe haben und kein Essen mehr, weil die Umwelt zerstört wurde. Und ja, ich habe schon ein bisschen Ahnung von Verdrängung und Traumamechanismen, aber dennoch ist es was, was mir überhaupt nicht in den Kopf geht. Ich meine, du hast ja gerade geteilt, da ist so eine tiefe Verbindung zu Kindern, Enkelkindern und du hast gesehen, dafür gehst du nochmal in die Welt, machst Traumaarbeit, sitzt hier und bringst dieses Thema in die Welt raus, weil es dir so wichtig ist, auch wegen deinen Enkeln. Und das verstehe ich teilweise nicht.
Es gibt den Begriff der kognitiven Dissonanz. Das heißt, man weiß was und setzt es nicht in Handlung um. Und dieses Phänomen gibt es auch in diesem Feld, was du beschreibst. Da hast du liebevolle Väter und Mütter, die für ihre eigenen Kinder in der eigenen Familie das Beste wollen und gleichzeitig aber in Institutionen und Systemen arbeiten, tätig sind, Verantwortung haben, wo sie die Zukunft ihrer Kinder zerstören, die sie aber individuell gern sichern würden. Und es gibt kein Bewusstsein und es findet auch da keine Reflexion und Dialog über diesen Widerspruch statt. Und jetzt bin ich nochmal schonungslos. Und das bewegt sich in dieser alten Tradition, in diktatorischen Systemen und auch im Nationalsozialismus gab es viele liebende und fürsorgliche Väter und auch Mütter. Und in ihren Funktionen haben sie Krieg geführt, in ihren Funktionen haben sie Konzentrationslager gebaut, haben sie 6 Millionen Menschen, Juden, ausgerottet und. Und haben dann hinterher erklärt, sie hätten ja nur Befehle befolgt. Und das Muster ist heute das Gleiche. Heute geht es nicht darum, 6 Millionen Juden umzubringen und. Aber heute geht es darum, und das hat das Bundesverfassungsgericht ja festgestellt, das heutige Handeln in der Klimapolitik darf nicht die Freiheit zukünftiger Generationen beeinträchtigen. Und was tun wir real? Wir tun's. Und da kriege ich als Alter wirklich so einen Hals und einen Zorn über meine eigene Generation, die wieder die Augen zudrückt, die schweigt, die sich nicht stellt und damit die Muster unserer Eltern, unserer Großeltern und Urgroßeltern fortsetzt. Wir sind um kein Deut besser, wir sind nur anders.
Ja. Bewegt mich gerade. Also merke ich, macht was mit mir. Dieses Bezeugen und was du gerade machst und dazu stehen, löst was immer emotional aus, merke ich. Also es ist berührend. Also ich glaube, das Kind, was wir hier gerade machen, ist das, was es wahrscheinlich draußen braucht.
Ja. Das ist, ich glaube wirklich, dass wir machen das jetzt zu zweit gerade. Und der deutsche Begriff heißt immer schön skalieren. Mhm. Und das jetzt. Ja, aber das in größere Kontexte zusammenbringen. Ich glaube, es bräuchte wirklich diesen politischen, diesen wirtschaftlichen Dialog zwischen den Generationen, weil da ist ja so viel Liebe und Verbundenheit. Wenn wir nur bereit wären, uns auch diesen harten und unangenehmen Wahrheiten zu stellen, sie zu sagen und auch meine Generation zumindest zu bekennen, das stimmt, die Art und Weise, wie wir Wirtschaft aufgebaut haben, das versäut euch, eure Zukunftspläne und die Idee, wir brauchen wieder mehr Wirtschaftswachstum, wenn man das mal sozusagen übersetzt in, was heißt das in Bezug auf CO2-Ausstoß und so weiter. Meine Generation, tut sich einfach sehr schwer damit, dass sie ein System im Kapitalismus aufgebaut hat, was auf Dauer nicht zukunftsfähig ist für uns selber und den Planeten und alles Leben auf diesem Planeten. Und das anzuerkennen und zu sagen, wie müsste denn ein anderes System aussehen? Da müsste meine Generation anerkennen, dass wir uns geirrt haben, dass dieses System nur für eine bestimmte Zeit gut war und dass es jetzt uns mehr zum Schaden gereicht als zum Nutzen. Und damit müssten wir uns grundsätzlich hinterfragen, damit müssten wir unsere Überzeugung hinterfragen, unsere Identitäten hinterfragen, die Art und Weise, wie wir selbst Wohlstand aufgebaut haben. Und es wäre ein schmerzhafter Prozess, den wir uns wieder mal nicht stellen wollen, der aber die Voraussetzung dafür ist, dass wir wirklich was ändern und damit es euch so gut geht wie mir.
Klar, ich meine, dieser Turbokapitalismus, der sich die letzten Jahrzehnte entwickelt hat, der sitzt ja wie in den Zellen der Gesellschaft. Und es ist überhaupt schon, also es geht ja gar nicht schon mal darüber nachzudenken, dass Kapitalismus möglicherweise nicht unser Endmodell ist, indem wir sozusagen in die Zukunft gehen. Da bist du ja schon, hast ja gleich ein Problem.
Ja, und das ist wie eine Ideologie. Das haben wir inzwischen verinnerlicht wie eine Religion, eine Wahrheit, und die verteidigen wir jetzt auf Biegen und Brechen, obwohl wir an so vielen Stellen merken, dass sie nicht stimmt.
Die Religion, die im Kapitalismus steckt, ist die unsichtbare Hand des Marktes.
Ja. Ja, und genau, und daran glauben wir und das verteidigen wir mit Zähnen und Klauen. Super.
Also, was können wir tun, auch vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen? Ich fand es schön, was du gesagt hast, wirklich dieses auf der individuellen Ebene erstmal betrachtet. Ich glaube, einmal schon wieder in den Dialog gehen. Und das gilt, da gibt es eine Verantwortung auf beiden Seiten. Das ist ja nicht nur einseitig, die ist ja keine Einbahnstraße. Das heißt, die ältere Generation oder die Eltern, Großeltern, die sich möglicherweise zum gewissen Grad auch bereit erklären, in den Dialog zu gehen, ja, sich wirklich auszutauschen, vielleicht auf einer Ebene auch sich zu verstehen, also wirklich dieses Verständnis möglicherweise der jungen Generation, was hat denn die Alte so geprägt, was haben die erlebt, und gleichzeitig aber das Verständnis der älteren Generation, ja, und was sind eure Zukunftswünsche und Sorgen, und dort auch drauf einzugehen und das nicht irgendwie in Abwertung zu bringen und sich gegenseitig sozusagen wieder in diese Sackgasse zu manövrieren. Ich glaube, da können beide Seiten, die jüngeren Generationen, die älteren Generationen aufeinander zugehen. Ich glaube, das fängt in Familiensystemen tatsächlich an. Und das gilt auszuweiten, ja, wie du gesagt hast, politisch natürlich auch zu sagen, wo haben wir Bühnen und wo haben wir Foren und Möglichkeiten. Das würde schon damit anfangen, dass wir wieder mehr auch Volksabstimmungen machen und so. Das ist ja, das geht ja noch viel gezielter, dass man sagt, hey, wo achtet man drauf, dass auch alle Generationen, wir haben ja gerade eben mehrere Generationen auf, wir haben ja unglaublich viele Generationen, die aktuell leben, die wirklich zusammenzubringen und auch aus Generationsperspektive Lösungen zu erarbeiten. Also ich glaube, das ist auf der gesellschaftlichen Ebene und auch auf der individuellen Ebene haben wir eine Verantwortung, weil wenn wir nicht anfangen, es in unseren Familien hinzubekommen, wird es auch schwer auf der kollektiven Ebene und andersrum.
Wenn ich es mal so provokativ runterbreche, ihr jung werdet immer weniger. Und deswegen ist es umso wichtiger, euch immer mehr zuzuhören und euch immer mehr Mitentscheidungsrechte zu geben. Und sonst wird es immer unattraktiver, junge Menschen in eine Gesellschaft hinein zu setzen, die nicht für die Zukunft ihrer eigenen Kinder und Enkel sorgt.
Ja, Axel, danke für den Austausch. Gibt es noch was Wichtiges, was du zu dem Thema mitgeben möchtest, bevor wir...
Naja, du merkst ja, ich habe ja wirklich Herzblut darin, weil ich arbeite viel mit jungen Menschen und das... Einer dieser Vorteile ist, mit den Jungen zu arbeiten, ist... Es hält mich selber jung, ich lerne unglaublich viel und es hält mich wirklich lebendig. Also die beste, in Anführungszeichen, Altersvorsorge und auch Gesundheitsvorsorge für mich ist, weiter mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten. Das senkt meine Krankheitskosten unglaublich. Also nochmal vielen Dank an euch.
Ja, ich glaube, vielleicht auch noch ein Satz, die ältere Generation hat ja auch eine gewisse Lebensweisheit. Ja, das heißt, es gibt ja verschiedene Lebensphasen und deshalb ist es auch häufig so, dass junge Menschen, die hören möglicherweise nicht auf Vater oder Mutter, aber wenn Oma oder Opa kommen, da ist dann alles in Ordnung. Das sind die weisen Menschen. Und deshalb glaube ich, und dann einmal die junge Generation hat die Tatkraft. Ja, die hat wirklich was anzupacken, umzusetzen. Und ich glaube, wenn wir das verbinden, wenn die Weisheit der älteren Generation und die Tatkraft der Jungen zusammenkommt, dann können wir echt was Neues hinbekommen. Und
vielleicht am Schluss, ich bin ja in Berlin aufgewachsen und da gab es bei den Bierbrauereien gab es so eine Tradition. Das Bier wurde ja damals noch mit Pferdekutschen ausgetragen. Da hat man ein altes Pferd und ein junges Pferd zusammengespannt vor die Kutsche, weil das alte kannte den Weg und das junge hatte die Kraft zu ziehen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, mit einem Unterschied, weder ihr Jungen noch wir Alten kennen den Weg, sondern wir müssen den gemeinsam erforschen, wie der aussieht.